Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
Und ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln. Täter-Opfer-Ausgleich. Das ist das Thema der heutigen Folge. Als ich das erste Mal hörte, konnte ich mir ehrlich gesagt nicht besonders viel darunter vorstellen. Und wenn man sich dann fachlich damit beschäftigt, steht zum Beispiel auf der Seite des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz, der Täter-Opfer-Ausgleich stellt ein ausgesprochen wichtiges Instrument zur autonomen Konfliktbewältigung zwischen Opfer und Täter und zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens dar. Bleibt für mich ehrlich gesagt ähnlich abstrakt, weil ich immer noch nicht so ganz verstehe, was das für eine Art von Ausgleich sein soll. Drum schauen wir uns das heute mal an und gehen darauf ein, was damit gemeint ist.
Es geht darum, dass zwei Menschen, die im Rahmen einer Straftat als einmal ausführende Person, also Täter, Täterin und als geschädigte Person, also Opfer, einen Ausgleich finden sollen. Und das hört sich ja so ein bisschen seltsam an. Also da denkt man ja, finde ich auch, da kann es ja nur um Bagatelltaten gehen, weil das hat ja was damit zu tun, dass danach irgendwie wieder alles gut sein soll. Das kann man sich jetzt schlecht bei wirklich schwerwiegenden Taten vorstellen. Aber erstmal ist das die Idee ganz offen, dass man einen Ausgleich findet zwischen diesen Personen. Und das heißt nicht unbedingt, dass der Schaden dann wieder gut gemacht wird.
Also es geht jetzt nicht um was Finanzielles. Bei Ausgleich denkt man oft an Finanzielles, finde ich. Sondern es geht um das Unrecht, das ausgeglichen werden soll. Und die Voraussetzung für diesen Ausgleich ist, dass der oder die Täterin wirklich dazu bereit ist, auch so eine Verantwortung für ihre oder seine Tat zu übernehmen. Und das ist in diesem Zusammenhang sogar noch wichtiger, die geschädigte Person, das Opfer, muss auf der anderen Seite dazu bereit sein, sich auf so einen Ausgleich auch überhaupt einzulassen. Das ist häufig auch der sogenannte Flaschenhals. Also es scheitert, wenn dann auch an der Bereitschaft von geschädigten Personen, dass sie sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mich da auf so einen Austauschprozess mit dem Menschen, von dem ich geschädigt wurde, tatsächlich einlasse.
Also es ist ein freiwilliges Instrument, kann man sagen. Und es würde ja auch überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn der Täter, die Täterin die Tat beispielsweise bestreiten würde oder so. Dann wäre das ja wahrscheinlich eine ganz schreckliche Situation, die dann entstehen würde. Also es ist erstmal ein freiwilliges Angebot für beide Seiten.
Es werden beim Täter-Opfer-Ausgleich die beiden Parteien nicht einander selber überlassen, sondern es gibt eine dritte, unabhängige, neutrale Stelle, die den TOA, das ist die Kurzform, die wir jetzt auch nehmen im Folgenden, für Täter-Opfer-Ausgleich wirklich moderiert und durchführt.
Die ModeratorInnen sind ausgebildet für diese Aufgabe, das sind jetzt aber nicht RichterInnen oder andere Personen, die man jetzt so typischerweise in einem justiziellen Verfahren antreffen würde, sondern das sind eher MediatorInnen, also die wirklich ausgebildet dafür sind, zwischen verschiedenen Parteien zu vermitteln oder ein vermittelndes Gespräch zu moderieren.
Und keine Richterin zu sein, ist auch schon ein guter Stichpunkt, den du da nennst. Der TOA ist nämlich nicht Teil eines Strafverfahrens. Trotzdem hat er manchmal Wirkungen vor Gericht. Es kann sein, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einstellt oder das Gericht tatsächlich die Strafe abmildert, wenn man sieht, dass ein Täter-Opfer-Ausgleich durchgeführt worden ist.
Ich hatte ja eben gesagt, bei so einem Ausgleichsgespräch, da stellt man sich jetzt eher so Bagatelltaten vor, aber tatsächlich kommt der Täter-Opfer-Ausgleich wirklich bei allem in Betracht. Also auch bei schweren Gewaltverbrechen, Sexualstraftaten kann so ein Ausgleich durchgeführt werden.
Und er kommt aus den 1980er Jahren. Es gab da Projekte aus den Bereichen der Opfer- und Straffälligenhilfe und auch aus der Jugendhilfe. Und da hat man positive Erfahrungen gemacht, wenn man eben die betroffenen, beteiligten Menschen tatsächlich miteinander ins Gespräch gebracht hat. Und so fand dann der TOA seinen Weg ins Jugendgerichtsgesetz, ins Strafgesetzbuch und auch in die Strafprozessordnung. Das größere Konzept, mit dem er in so einem wissenschaftlichen Zusammenhang steht, ist das sogenannte Restorative Justice, auf Deutsch wiederherstellende oder ausgleichende Gerechtigkeit. Und tritt eben neben das Strafrecht, nimmt nicht eine strafrechtliche Rolle ein, sondern ist was Zusätzliches. Im Gesetz findet der TOA sich als ein allgemeines Kriterium bei der Strafzumessung im Paragraph 46 StGB für diejenigen, die die Paragraphen interessieren. Seit den 90er Jahren kann man eben die Strafe abmildern, wenn es ein TOA gab oder ein ernsthaftes Bemühen darum. Auch im Strafverfahrensrecht gibt es sowas, auch im Jugendstrafrecht gibt es so etwas. Und dort ist es tatsächlich seit den 90ern als Alternative zur weiteren förmlichen Strafverfolgung vorgesehen im Rahmen der sogenannten Diversion. Diversion im Jugendstrafrecht bedeutet die Möglichkeit zur informellen Erledigung eines Strafverfahrens.
Darüber hinaus bleibt zu sagen, es gibt keine gesetzliche Bestimmung zur konkreten Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs. Also wie man das dann wirklich umsetzt, das ist auch von Land zu Land sehr unterschiedlich. Teilweise werden Einzelheiten des Verfahrens in Richtlinien oder Verwaltungsvorschriften geregelt, teilweise nicht. Regelungen zur Kostenträgerschaft und Finanzierung, also wer bezahlt denn eigentlich das Ganze? Den Mediator oder die Mediatorin muss ja auch bezahlt werden, Räumlichkeiten und dergleichen, was so dranhängt. Auch das ist unterschiedlich und beeinflusst auch die Praxis des Täter-Opfer-Ausgleichs.
Aber jetzt nochmal kurz festgehalten, was meint denn der TOA? Es gibt ganz unterschiedliche Formen. Zunächst mal kann es einfach nur ein Gespräch sein, dass wirklich die beiden Parteien, die damit zu tun hatten mit der Tat, mit der Straftat, miteinander ins Gespräch kommen, sich kennenlernen und verstehen lernen, was sind die Folgen für die eine Seite, was sind die Folgen für die andere Seite, und damit kann es sich schon bewenden. Es können aber dann auch irgendwelche weiteren Folgen dran geknüpft sein, zum Beispiel, dass jemand tatsächlich Geld bezahlt als Ausgleich oder dass man sagt, ich möchte gerne, dass du mal in eine Jugendeinrichtung gehst und da ein paar Stunden machst, damit du mal verstehst, welche Folgen das hat etc. Es ist nicht festgelegt, was für eine Form von Ausgleich es hat. Es ist wirklich so, dass die zwei miteinander ins Gespräch kommen mit einer Moderation und dort dann versuchen, etwas zu finden, was für sie eben Tat wieder ausgleicht.
Und dabei ganz elementar ja auch diese verschiedenen Perspektiven, die eingebracht werden. Also, dass das Opfer mal aus ihrer Perspektive so schildert, wie war das eigentlich alles und wie war es auch nach der Tat, und der Täter, die Täterin auch mal Tathergang oder Hintergründe erklärt. Und das ist ja auch etwas, was für beide Seiten etwas ausmacht. Also für das Opfer beispielsweise, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, jemand wird irgendwie im nächtlichen Kontext überfallen, passiert ja nicht so häufig, wir nennen das immer nicht als typisches Beispiel, aber es gibt es ja auch, oder in irgendeiner Partyszene oder so. Also die Frage, warum bin ich eigentlich Opfer geworden? Ne, das ist ja etwas, was viele dann vielleicht doch so ein bisschen umtreibt, und einfach aus der Perspektive des Täters, der Täterin mal zu hören, wie die einzelnen Abläufe waren und was vielleicht bei der Person gerade los war. Aber auch mal das Bedürfnis auf Opferseite darzustellen, das war nicht folgenlos, das hat mich richtig lang beschäftigt. Das waren vielleicht bestimmte medizinische Behandlungen, die sein mussten. Ich konnte eine Zeit lang nicht zur Arbeit gehen. Ich habe auch heute noch vielleicht Angst oder kriege einen Schreck in bestimmten Situationen. Und das ist ja eine Art und Weise der Konfrontation der Tat, die eigentlich nirgendwo sonst stattfindet. Also die findet nicht vor Gericht statt, weil da hat jeder eine ganz festgefahrene Rolle. Da gibt es vielleicht einen Anwalt, eine Anwältin, die auch bestimmte Vorschläge macht, wie man sich da verhalten soll. Da ist irgendwie nicht so viel Raum für Empathie da. Und da geht es auch noch darum, ne, wie hoch wird die Strafe sein und so. Und der Raum für Empathie, der ist halt eher gegeben bei so einem Täter-Opfer-Ausgleich. Und auch in Haft findet ja wenig Auseinandersetzung damit statt, was ist eigentlich bei den Opfern. Und viel schneller können ja sogenannte Neutralisierungstechniken einsetzen, also dass man sich das vielleicht ein bisschen schönredet oder drüber hinwegredet, gar nicht wirklich das im Blick hat, was die eigene Tat auch für Folgen noch bei der betroffenen Person ausgelöst hat.
Genau, das ist auch der Vorteil, der auf geschädigten Seite tatsächlich genannt wird. Also, dass die Personen die Ängste, die aus der Tat stammen, dadurch besser verarbeiten können, sich selber einbringen können, eigene Interessen vertreten und überhaupt erstmal ihre Sicht zur Tat überhaupt auch einbringen können. Und das Ganze immer unter der Voraussetzung, dass sie eben freiwillig mitmachen. Das heißt, es ist keine Situation, in der man als geschädigte Person wieder gegen den eigenen Willen irgendwo involviert wird, sondern man kann sich aktiv entscheiden. Und das, was im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs dann besprochen wird als Wiedergutmachungsleistung, ist auch tatsächlich das, was viel mehr im Interesse der geschädigten Menschen liegt als die gerichtlichen Mittel. Also die Strafe, die vielleicht ein Gericht verhängt, liegt gar nicht so sehr im Interesse von geschädigten Menschen im Allgemeinen. In Einzelfällen kann es immer anders sein.
Ja, es geht ja vor allem darum, gesehen zu werden, in seinem Unrecht auch gesehen zu werden. Und das ist ja dann auch in so einem Täter-Opfer-Ausgleich eine ganz andere Rolle als vor Gericht, weil auch da, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hat das Opfer ja eher eine etwas zurückgestellte Rolle, nämlich als Zeugin, Zeuge auszusagen. Und insofern bietet das eigentlich ganz viele Möglichkeiten, wenn beide sich wirklich drauf einlassen.
Aus Sicht des Täters oder der Täterin hat der Täter-Opfer-Ausgleich auch Vorteile. Er straft nämlich nicht nur, sondern manchmal empfinden es die TäterInnen auch so, dass sie die Gelegenheit erhalten, das Unrecht auch wieder gut zu machen oder so ein Stück weit wenigstens wieder gut zu machen. Außerdem, das ist jetzt eher nicht die Eigensicht, sondern auch mal die Draußensicht, ist so die Vermutung, dass wenn die Person tatsächlich mit der geschädigten Person konfrontiert wird und wirklich auch die Tatfolgen mal so vor Augen geführt bekommt, dass das die Aussicht erhöhen könnte, dass der Täter, die Täterin sich auch ändert. Im Jugendstrafrecht ist der TOA besonders beliebt, weil der Erziehungsgedanke hier nochmal so hervortritt. Und für die Allgemeinheit ist so ein TOA interessant, weil er im Zweifelsfall Kosten für die Justiz spart. Also wenn man da schon eine gewisse Form des Ausgleichs schafft, muss man zum Beispiel keine Zivilprozesse mehr machen, in denen es darum geht, wie kann ich Schadenersatz eigentlich erhalten.
Wie läuft jetzt ganz praktisch so ein Täter-Opfer-Ausgleich ab? Das ist etwas, was von der Staatsanwaltschaft veranlasst wird, wenn die Bereitschaft da ist. Das bedeutet aber auch, dass Täter, Täterinnen und Opfer überhaupt erstmal Kenntnis haben müssen. Also irgendjemand muss es vorschlagen, die wenigsten kennen das ja und kommen dann von sich aus darauf, das vorzuschlagen. Es ist nicht etwas, wo das Gericht aktiv wird, sondern eigentlich ja auch diese Hauptverhandlung vorgelagert. Daneben können sich aber auch TäterInnen und geschädigte Personen selbstständig an eine Täter-Opfer-Ausgleichsstelle wenden.
Theoretisch, weil der so wenig festgelegt wäre, ist es sogar möglich, dass man einen TOA machen könnte, ohne dass man jetzt geschulte MediatorInnen einbeziehen würde. Das ist also nicht ausgeschlossen. Man könnte auch RechtsanwältInnen einbeziehen oder wirklich ganz ohne professionelle Vermittlung vorgehen. Es ist allerdings schon gewünscht, dass es spezielle unparteiische MediatorInnen gibt. Aber dadurch, dass es eben keinen festen Ablaufplan gibt, ist alles möglich.
Das heißt, wenn so etwas vorgeschlagen wird, müsste erstmal überprüft werden, will wirklich jede Person teilnehmen, also die geschädigte Person und die Person des Täters, der Täterin. Wenn das Einverständnis vorliegt, dann kommt es zu diesem Ausgleichsgespräch und letztendlich wird dann auch festgehalten, was so das Ergebnis war. Also wenn man da bestimmte Sachen tatsächlich auch über den Austausch alleine hinaus vereinbart, dann ist es auch noch Aufgabe dieser Stelle zu überwachen, ist denn das dann auch passiert?
Hat der Täter wurde das Geld bezahlt? Hat der Täter, die Täterin die Sozialstunden abgeleistet oder was auch immer?
Ja. Und dann folgt ein Bericht an die Staatsanwaltschaft, das Gericht, und die entscheiden dann, wie sie das aufnehmen, wie sie damit weiter verfahren, welche Auswirkungen das hat. Also das Opfer geht jetzt eigentlich auch kein Risiko ein, wenn es erstmal eine grundsätzliche Bereitschaft hat. Es kann es auch zu jeder Zeit wieder abbrechen. Und es ist nicht so, dass dann die Strafe weniger automatisch wird oder es vielleicht irgendwie über den Tisch gezogen werden könnte oder so, sondern am Ende entscheidet immer noch Staatsanwaltschaft, Gericht, wie das Strafverfahren ausgeht.
Der Täter-Opfer-Ausgleich wird bei Erwachsenen in der Regel durch die Gerichtshilfe oder einen anderen sozialen Dienst der Justiz durchgeführt, zum Teil auch durch freie Träger, beispielsweise Opferhilfevereine. Im Jugendbereich machen es auch freie Täter oder die Jugendgerichtshilfe, teilweise auch das Jugendamt. Und bezahlt wird das Ganze bei den Erwachsenen durch Zuwendungen aus dem Justizhaushalt oder auch durch Bußgeldzuweisungen, durch Spenden oder durch Einzelfallvergütungen. Manchmal spielt da auch Geld eine Rolle. Im Jugendbereich finanzieren es vor allem die Kommunen über ihren Jugendhilfeetat. Der Bund fördert zudem ein bundesweites TOA-Servicebüro, das überregionale Fachberatungsstelle ist und dafür sorgt, dass der TOA überhaupt bekannt ist, akzeptiert ist und weiterentwickelt wird. Der ist auch zuständig für die Aus- und Fortbildung von MediatorInnen und entwickelt Qualitätsstandards für die TOAs.
Jetzt fragt man sich ja, wie oft kommt das eigentlich vor? Es ist ja eine gute Idee. Man könnte sich, glaube ich, bei vielen Fällen vorstellen, dass das wirksam ist, wenn man so ein Gespräch initiiert. Es gibt eine Erhebung zum Täter-Opfer-Ausgleich, die bundesweit ist und insgesamt 69 Projekte umfasst, aber nicht alle. Also so ganz eine komplette Vollerhebung haben wir dabei nicht. Wenn man sich das anguckt in den letzten Jahren, dann sieht man, dass die Fallzahl zurückgegangen ist. 2022 gab es ungefähr 6000 Fälle von Täter-Opfer-Ausgleichsgesprächen und 2014 beispielsweise waren das schon noch mal ein bisschen mehr, 7300-400 Fälle. Also es ist leicht zurückgegangen und ich finde auch insgesamt sind das nicht viele Fälle, wenn man sich vorstellt, dass das ja deutschlandweit angibt, wie viele Täter-Opfer-Ausgleiche da durchgeführt wurden.
85% der Fälle kommen zum TOA im Verlauf des Vorverfahrens, also vor der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft. Und in diesen Fällen ist es meistens angeregt durch eben genau die Staatsanwaltschaft oder die Amtsanwaltschaft, seltener auch mal durch die Jugendgerichtshilfe, durch Gericht, Polizei, Beschuldigte oder Geschädigte.
Das kann man jetzt auch unterschiedlich interpretieren. Es könnte ja auch heißen, dass es vielleicht nicht wirklich bekannt gemacht wird. Zum Beispiel durch die Polizei, die ja als erstes meist dann Kontakt hatte mit dem Opfer. Also das könnten auf jeden Fall Potenziale sein, wenn man das ausbauen will, wo vielleicht noch mehr angesetzt werden muss. Wer sind die Geschädigten im Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren? Jetzt kann ja jeder mal für sich prüfen. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was für ein Bild man so innerlich hatte, wer da gegenüber sitzt. Und vielleicht hatte man eine Frau als Geschädigte im Kopf. Dann war das auf jeden Fall nicht typisch für den Ablauf, denn 2/3 der Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren besteht aus Männern. 70% von ihnen sind Deutsche. Das verwundert vielleicht erstmal, weil wir eventuell so als typisches Opferbild eher dann eine weibliche Person haben. Aber eigentlich, wenn wir ein bisschen weiter drüber nachdenken, haben wir Männer auch viel mehr als Opfer in den betroffenen Statistiken, sowohl im Hellfeld als auch im Dunkelfeld. Insofern erklärt es sich dadurch auch wieder. Es geht hier vor allem auch um körperliche Schädigungen. Rund 40% macht das aus, so leichte Körperverletzungsdelikte, bei denen keine ärztliche Behandlung nötig war. Danach kommen Taten, wo es vor allem um materielle Schäden geht, rund 30% und 26% machen Taten aus, wo es vor allem einen psychischen Schaden gab. Bei den Beschuldigten haben wir ein ähnliches Bild und auch das passt ja zu den Hellfeld, aber auch Dunkelfeld-Statistiken, wenn man so das Gros der Kriminalität sich anguckt. 75% sind Männer, 70% sind auch bei den Tätern Deutsche.
Bei den Delikten, da hatten wir eingangs ja mal darauf hingewiesen, dass man erstmal denkt, ja, sowas ist bei Bagatellen, bei so kleinen Diebstählen oder sowas interessant. Aber tatsächlich sieht das ganz anders aus in der Statistik. Ungefähr die Hälfte der Fälle sind wegen Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit, gefolgt von Beleidigung, ungefähr 18%, dann gegen die persönliche Freiheit, ungefähr 14% und dann kommt Sachbeschädigung, Diebstahl, Betrug und Untreue. Also die ersten sind schon solche Delikte, die eben gegen die Person gerichtet sind. Und dann ist ganz interessant, wenn man nochmal hinguckt, welche Form von Konflikttypus wird da eigentlich bearbeitet, dann sind es in den allermeisten Fällen schon Beziehungskonflikte, also in 61% der Fälle, die werden aber dann nicht näher benannt. In 20% ungefähr sind es Nachbarschaftskonflikte, weitere 20% ungefähr häusliche Gewalt und Stalking machen 2% aus, aber auch da kann man, wenn man so ein bisschen sich reindenkt, vielleicht ganz gut verstehen, was so ein wirklicher Ausgleich hier auch bringen kann, weil es ja ein Delikt ist, das gerade die geschädigte Person auch sehr einschränkt in der Lebensführung.
Wenn man sich das also anschaut, dann handelt es sich bei dem Täter-Opfer-Ausgleich vor allem um Taten, wo es irgendwo schon häufig eine Bekanntschaft gab zwischen Täter und Opfer. Und auch das, ja, ist schwierig zu interpretieren, weil es könnte ja sein, wenn wir annehmen, dass vor allem die Staatsanwaltschaft so ein Verfahren anregt, dass das Fälle sind, wo die Staatsanwaltschaft eher denkt, das ist gut aufgehoben bei einem Täter-Opfer-Ausgleich, weil die Leute sich vielleicht eh auch weiter sehen, ne? Nachbarschaft beispielsweise, also eh nicht auseinanderkommen. Da ist es gut, dass sie vielleicht für ein für alle Mal irgendwie eine Lösung finden. Könnte sein, man weiß es nicht. Also das finde ich so ein bisschen schwierig zu interpretieren, weil es halt selten Täter, Täterinnen und Opfer selbst sind, von denen so etwas ausgeht, so ein Gespräch zu machen. Erfreulicherweise können diese Ausgleichsverfahren in 85% der Fälle erfolgreich und einvernehmlich abgeschlossen werden. Also man sieht aus den Daten, eigentlich ist das ein Erfolgsmodell, wenn es auch gar nicht so viel genutzt wird. Was sind jetzt so Vereinbarungen? Wenn die da alles treffen können, ist ja spannend mal reinzugucken, was treffen die dann? In ungefähr 60% der Fällen kommt es zu einer Entschuldigung. In 30% kommt es zu einer Verhaltensvereinbarung, also zum Beispiel, ne, man geht sich irgendwo aus dem Weg oder nimmt irgendwie Rücksicht auf irgendetwas, sicherlich auch in Bezug auf die Personen, die auch weiter miteinander in Kontakt sein.
Gerade bei den Nachbarschaftskonflikten kann man sich das gut vorstellen. Ich pflanze meine Pflanzen künftig einen halben Meter von der Hecke weg oder ich weiß nicht, was man sich vorstellen kann.
Ja. In 1/4 der Fälle kommt es zu einem Schadensersatz, also da macht man auch konkret etwas aus, wie viel gezahlt wird und in 9% geht es um Schmerzensgeld, also finanzielle Leistungen kommen durchaus auch vor in so einem Täter-Opfer-Ausgleich. Es kann aber auch Arbeitsleistungen geben für den Geschädigten, also zum Beispiel vielleicht über ein paar Wochen Einkäufe zu machen oder so, weil die Person eingeschränkt ist aufgrund der Tat, sich zu bewegen. Es gibt auch so etwas, aber das sind jetzt eher wenige Fälle, dass ein Geschenk gemacht wird, die entwendeten Sachen zurückgegeben werden oder sogar, aber hier sind wir so im 1%-Bereich, gemeinsame Aktivität mit dem Geschädigten. Das sind sicherlich sehr besondere Fallkonstellationen, die dahinter liegen.
Es ist also wirklich was ganz anderes als das, was man nach so einem Gerichtsverfahren als Ausgang hat. Da gibt es ja im Erwachsenenstrafrecht zumindest nur die Geldstrafe oder die Freiheitsstrafe. Und das ist hier jetzt ein ganz anderer Blumenstrauß, sage ich jetzt mal, der sich hier an Möglichkeiten eröffnet.
Ja, und alle Vereinbarungen, die getroffen werden, stehen in Bezug zur Straftat. Also das ist ja auch nochmal etwas viel Direkteres als eine Geldstrafe, wo ich dann nicht wirklich noch sehe, in welchem Zusammenhang das steht zu der Tat.
Das ist ja jetzt alles schön und gut, sage ich mal, aber uns interessiert ja auch immer, was kommt denn am Ende dabei raus? Was ist denn eigentlich die Wirkung? Und da sehen wir sowohl aus nationalen als auch aus internationalen Untersuchungen, dass tatsächlich der Täter-Opfer-Ausgleich eine Wirkung auf die Rückfallwahrscheinlichkeit hat. Es ist so, dass eine erneute Straffälligkeit bei denjenigen, die einen TOA mitgemacht haben, geringer ist als bei denjenigen, die den nicht mitgemacht haben. Insofern war dieser Wunsch von weiter vorne, dass man sagt, ja, das ändert vielleicht auch das Verhalten der TäterInnen, durchaus berechtigt. Da scheint es einen Effekt zu geben. Und diesen Effekt gibt es wahrscheinlich schon durch die grundsätzliche Bereitschaft, am TOA mitzuwirken, selbst wenn der nicht zustande kommt, also in Befragungen sieht man das, kann man dann trotzdem sehen, wenn jemand bereit war, wird die Person eher nicht rückfällig. Da kann man sich möglicherweise vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass der Mensch sich stärker in die geschädigte Person hineinversetzt, dass er schon eine stärkere Bearbeitung vielleicht dessen hat, was da geschehen ist. Die Reduzierung der Rückfälligkeit ist eher bei Erwachsenen zu sehen als bei Jugendlichen. Auch hier nochmal interessant, eher bei Gewaltdelikten als bei Eigentumsdelikten. Also dieser Hinweis, dass der TOA gerade bei schwereren oder mittelschweren Delikten tatsächlich hilfreich ist, ist hier nochmal ganz wichtig. Die Rückfälligkeit sinkt eher, wenn der TOA in ein Strafverfahren eingebunden ist, als wenn es sich um eine Diversion handelt. Auf Seite der Geschädigten sind die Angaben so, dass die meisten sehr zufrieden sind mit dem Verfahren, also dass es für sie einen positiven Effekt hatte, und es gibt Hinweise darauf, dass posttraumatische Belastungsstörungen reduziert werden können, also es tatsächlich auch ein Beitrag zu einer mentalen Gesundheitssteigerung ist.
Es spricht also vieles dafür, dass der Täter-Opfer-Ausgleich bekannter werden sollte und viel mehr zur Anwendung kommt, weil er eigentlich sowohl für den Staat als auch für Betroffene und auf Seiten des Täters, der Täterin Vorteile mit sich bringen kann. Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Täter-Opfer-Ausgleich gilt als Instrument zur Konfliktbewältigung zwischen Opfer und TäterIn. Sein Ziel ist es, den Rechtsfrieden wiederherzustellen. Er wird vermittelt durch eine unabhängige Stelle und stellt keine Bestrafung dar. Empirisch sieht man, dass sich der Täter-Opfer-Ausgleich auf TäterInnen und Geschädigte positiv auswirkt. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.